Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen Satz aufgeschnappt: Nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt zur Quelle. Und dieser Satz, den finde ich einfach sehr bedeutsam, sehr tiefsinnig und möchte das einmal in Bezug auf die Gesundheit analysieren und besprechen oder auch philosophieren und habe dazu einen der berühmtesten Schweizer Ärzte gefunden, um mit ihm darüber zu reden. Niemand geringer als Dr. Andres Bircher-Benner, der heute bei mir im Studio ist, und wir legen gleich los. Ich freue mich auf Sie. Lieber Dr. Andres Bircher-Benner, herzlich willkommen bei uns.
Ja.
Dieser Satz, kennst du den?
Ja, also ich habe ihn gefunden bei Konfuzius. Konfuzius, diesen Namen, den haben die Römer aus dem chinesischen Konfuzius gemacht. Das ist ein chinesischer Kaiser gewesen, der von 551 bis 479 vor Christus lebte und eine ganz, ganz erstaunliche Weisheit hatte und auch in seiner Regierungsform sehr weise war. Für Konfuzius war das Wichtigste, dass ein Mensch, dass die Menschen edel werden. Und unter edel werden verstand er eigentlich, dass der Mensch für andere Menschen Mitgefühl, Mitverantwortung empfindet, bekommt und auch ausübt. Und dass er sich in das Weltganze gut einfügt. Nun, Konfuzius sagt ja auch, wenn du einem ehrbaren Menschen begegnest, dann trachte danach, ihm nachzueifern. Wenn du einem unehrbaren Menschen begegnest, dann schaue zu dir, schaue in dich hinein. Und das ist auch ein sehr weiser Satz. Statt diesen einfach zu beurteilen, zu schauen, ist man denn selber auch wirklich so, wie das Konfuzius wollte. Ist erstaunlich, wie vor 2500 Jahren so viel Weisheit da war, die heute nicht mehr vorhanden ist. Es macht den Eindruck, als sei der Fortschritt der Menschheit nicht so groß gewesen in dieser Zeit.
Der Name Konfuzius, ich glaube, den kennen viele von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, ist ein Begriff. Ich selbst habe mal ein Buch über ihn gelesen, habe auch nur gestaunt über diese vielen Weisheiten da drin. Und ich wusste jetzt nicht, dass dieser Satz von ihm war, aber es passt. Wenn wir jetzt diesen Satz anschauen, nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt zur Quelle. Und das jetzt vielleicht auch mal ein bisschen jetzt auf die Gesundheit analysieren, wo wir heute stecken. Dann sehe ich doch einen Strom voller Informationen, die uns eigentlich von der Quelle wegführen. Ich mache jetzt mal so ein Beispiel, was mir gerade so spontan in den Sinn kommt, ist Kohlenhydratkonsum, sprich Zuckerkonsum. Da ist doch auch so viel Informationen, die uns eigentlich von der Quelle wegführt. Ja, und uns eigentlich in eine Situation hineinmanövriert, wo der Körper große Probleme hat, das noch zu bewältigen.
Ja, das ist richtig, nicht nur wenn man das global anschaut mit der Medizin heute und eben schaut, wie jedes Jahr alle Krankheiten, welche die Spitäler und Arztpraxen füllen heute, jedes Jahr massiv zunehmen, dann muss man daraus doch erkennen, dass eben der Strom in der Medizin, in dem man sonst als Arzt schwimmen würde, wenn man nicht dagegen schwimmt, eigentlich in die falsche Richtung geht. Die moderne Medizinwissenschaft hat eigentlich ein großes Missverständnis mit der Biologie des Menschen. Darum werden alle großen Krankheiten weder verhütet noch geheilt. Nun, gegen den Strom schwimmen bedeutet eigentlich, die Ursachen der Krankheit zu suchen und diese mit dem Patienten anzugehen. Und das ist eben das, was in aller Regel leider nicht geschieht, sondern es wird eine Diagnose gestellt. Das kann man heute sehr gut und schnell mit guten Apparaturen. Und die Diagnose ist in der Regel ein reiner Symptombeschrieb. Und von da geht der Weg direkt zu den Medikamenten, wenn nicht zur Chirurgie. Und die Frage nach der Ursache wird mit den Patienten nicht erörtert, wenn ich die Patienten frage, warum haben sie das bekommen, wurde das mit ihnen besprochen, dann ist es immer so gewesen, dass es nicht besprochen worden ist und dass die Patienten nicht wissen, warum sie krank geworden sind, außer gewisse Ausnahmen wie das Rauchen zum Beispiel.
Also es sind so viele Modetrends, die da einfach laufen, wo wir einfach alle mitschwimmen und nicht hinterfragen. Aber wir sollten uns vielmehr hinterfragen, ob dieser Weg, der da alle gehen, wirklich auch der richtige Weg ist für mich.
Ja, ist richtig. Die meisten Menschen wiegen sich in falscher Sicherheit, weil sie denken, sie glauben an die hochtechnischen Möglichkeiten der Medizin, die alles noch heilen und flicken können. Und das ist eben gar nicht so.
Mir kommt jetzt gerade in den Sinn, ich hatte kürzlich eine Ärztin da, die Frau Dr. Anne-Katharina Czocke. Sie ist eine Bakteriologin, hat mir ein bisschen über die Geschichte der Bakterien und Viren erzählt, wie da im 18. Jahrhundert eigentlich schon der Feind erkannt wurde und die Armeen wurden mobilisiert und mit Kanonen wird man auf diese Bakterieninvasionen schießen und sie bekämpfen. Mhm. Und diese Sprache vor 200 Jahren ist heute noch immer die gleiche. Also wir versuchen immer noch, alles zu bekämpfen, was ja eigentlich von Natur aus die Balance, die Harmonie, das Gleichgewicht herstellt.
Ja, nicht nur, es ist eindrücklich, gerade bei den Infektionskrankheiten. Natürlich ist es ein großer Segen, dass wir Antibiotika haben, dass wir gewisse Krankheiten gut eindämmen konnten, aber sie werden viel zu viel eingesetzt. Und was eben fehlt, ganz fehlt, das sieht man im Moment sehr eindrücklich, ist das Verständnis des Immunsystems, des Organismus, ihn zu stärken, dass er eben selber aktiv gegen die Krankheiten angehen kann. Das ist bei Bakterienkrankheiten dadurch in den Hintergrund gekommen, dass man eben die Antibiotika hat. Zur Zeit der Tuberkulose wurde das viel mehr gemacht und gesehen. Heute hat man viel aktueller eben gewisse Viruskrankheiten und da ist es eindrücklich, man kann den Behörden den Taskforce, man kann schreiben und kann ihnen wissenschaftliche Belege senden, wie einfachen Mitteln jeder Mensch sein Immunsystem kräftigen kann. Und es wird weder beantwortet noch zur Kenntnis gebracht, noch wird es weiter vermittelt. Und das ist schon eigentlich tragisch.
Aber eigentlich ist es ja bewiesen, dass eigentlich das Milieu alles ist und der Erreger nichts. Hieß es doch mal, es war ja ein langer Fight zwischen zwei Herren, die sich da bekämpft haben, bis es ja dann eigentlich bewiesen wurde, dass das Milieu entscheidend ist. Das heißt, dass auch der Körper, sein Immunsystem ist eigentlich entscheidend gegenüber sämtlichen Viren oder Infektionen, Erreger.
Ja, also bei den bakteriellen Krankheiten auch mehr noch als bei Viren, gab es solche, die halt hochvirulent waren und auch Menschen, die relativ viel Abwehr hatten, hat eine Pest manchmal eben erwischt oder eine Tuberkulose. Aber man sieht jetzt heute gerade bei den Viruskrankheiten, nicht wahr? Ein Virus ist eigentlich, er gilt ja nicht als Lebewesen, er ist eigentlich ein Informationsprogramm, welches, wenn es in den Körper kommt, den Körper so umprogrammiert, dass er auf eine bestimmte Art reagiert, krank wird und Viren produziert, dass sich diese vermehren. Und hier ist eben gerade die Stärke der eigenen biologischen Information durch ein energetisch hochwertiges, gesundes biologisches System, das man hat, ist der beste Schutz gegen Viruskrankheiten. Das kann man mit der Diätetik und Lebensweise massiv beeinflussen. Hier arbeitet damit auch die Homöopathie, indem sie eben die Potenzen, welche von aus Substanzen herausholt, als bis es nur noch ein Informationsprogramm ist. Und wenn dieses dem Programm eines Virus entspricht, dann löscht es die Krankheit aus. Zum Beispiel eine Streptokokkenangina entspricht in der Regel dem Symptomenbild eines des Mittels Belalona, und wenn man in ganz hoher Potenz das wiederholt nimmt, löscht es dieses Programm, das der Virus bringt, aus. Es wurde auch gezeigt am Beispiel der Hepatitis B von Forschern in Novosibirsk, wurde gezeigt, dass die Hepatitis B gar nicht durch das Virus übertragen wird, sondern durch die Information, welche das Virus über UV-Licht ausstrahlt. Sie haben
sie haben
zwei Kugeln genommen, haben beide mit Leberzellsuspension gefüllt und die eine infiziert mit dem Hepatitis B-Virus und die andere nicht. Dann haben sie das hingestellt und gewartet, was passiert. Dann sind alle Stadien der Hepatitis B in der einen Kugel den Infizierten abgelaufen und der daneben stehenden Kugel auch ganz synchron. Und dort konnten sie das Virus nie nachweisen. Dann haben sie dasselbe Experiment wiederholt, indem sie ein Normalglas, nicht Kristallglas, dazwischen stellten, welches UV-Licht nicht durchlässt. Und dann ist die Übertragung nicht erfolgt. Ein einfaches, geniales Experiment, welches eigentlich das Wesen der Viren sehr schön zeigt.
Ich habe von solchen Studien auch schon gehört, in anderen Zusammenhängen. Und ich staune nur, dass man über diese Ergebnisse oder Erkenntnisse nicht noch viel mehr diskutiert. Weil das ist ja phänomenal, wenn doch zwei Dinge nicht unmittelbar in Berührung kommen, aber die Information trotzdem rüberschwappt.
Ja, über das UV-Licht.
Ist ja verrückt, oder?
Ja, es ist eben das Problem, kann man beobachten, dass wunderbare Forschungsresultate bestehen von genialen Forschern und diese werden nicht zur Kenntnis genommen, wenn sie nicht in die Sichtweise des aktuellen Paradigmas hineinpassen.
Ist auch schwer zu erklären, letztendlich.
Ja,
also generell die ganze Informationsmedizin lässt sich schwer erklären und beweisen. Aber man sieht an allen solchen Ergebnissen natürlich die Wirkung.
Ja, ja.
Aber der Weg dahin ist schon schwierig zu verstehen.
Ja, man sieht das auch in der Ernährungswissenschaft, wie lange es eben dauert, bis die ganzen Untersuchungen und Resultate über die Nahrungsenergie, über den Photonengehalt der Nahrungsmittel nicht zur Kenntnis genommen werden können von der normalen medizinischen Schule, weil es einfach nicht in die Sichtweise passte. Es wurde auch gesagt, wer war es jetzt, von einem berühmten Forscher, dass eben neue Erkenntnisse erst aufgenommen werden können, wenn die Generation wechselt. Und das ist vielleicht schon wahr. Es war Max Planck, der das sagte.
Ich hatte mal kürzlich der Professor Christian Schubert da, der ist Psychoneuroimmunologe, schulmedizinische Ausrichtung. Ja. Und er hat auch gesagt, sie haben unwiderstößlich so viele Dinge bewiesen, wie die Psyche Einfluss hat auf die Gesundheit des Körpers. Aber sie haben keine Lobby.
Ja.
Und deshalb wird es nochmals 100 Jahre gehen, bis diese Forschungsergebnisse letztendlich in Umsetzung kommen.
Ja.
Traurig.
Ich glaube, das ist wahr. Ja.
Jetzt hast du aber vorhin dieses wunderbare Experiment angesprochen. Und da frage ich mich jetzt auch, wenn natürlich die kollektive Menschheit mit ihrem Gedankengut Angst und Schrecken hat vor Viren zum Beispiel, ob dieses Problem ja letztendlich auch überschwappt auf die andere Hälfte, beziehungsweise eigentlich uns immer noch mehr runterdrückt und runterzieht. Das heißt, eine bestehende Angst kann gar nicht kleiner werden, sondern wird immer größer, weil sie gefüttert wird vom kollektiven Bewusstsein.
Ja, das ist so. Ja, das kann man im Moment sehr gut beobachten.
Und dann wissen wir, wenn ja die Angst da ist, dann ist der Parasympathikus inaktiv. Wir sind im Stressmodus, produzieren Cortisol und Adrenalin. Heilungsprozesse laufen nur noch sehr dezent ab. Das heißt, es ist ja eigentlich dann ein Verlauf, wo Menschheit ein Milieu schaffen, was viel mehr zur Krankheit neigt.
Das ist richtig, ja. Das ist so.
Traurig, ja.
Das Immunsystem wird massiv geschwächt durch Panikmache.
Also wenn wir wieder diesen Konfuzius-Spruch nehmen, müssten wir uns in vielen Dingen überlegen, wohin schwimmt der Strom? Mhm. Und ich müsste mir dann überlegen, ob ich jetzt in dieser Konstellation nicht gegen den Strom schwimmen möchte.
Ja, ich denke, wenn man das nicht tut, kommt man eben nicht zur Quelle. Da hat Konfuzius recht, dann kommt man nicht zur Wahrheit. Das ist so schwierig, das Thema der Wahrheit. Jeder glaubt, die Wahrheit zu wissen. Außer diejenigen, die bewusst lügen, die wissen auch, dass sie nicht die Wahrheit sagen. Aber wirklich, Wahrheit ist eine große Forschungsaufgabe, diese zu finden. Und die geht nur, wenn man sich vom Strom des vorgegebenen Paradigmas so weit lösen kann, dass man wirklich Dinge finden kann, welche der allgemein vorgegebenen Meinung entgegenstehen.
Ja, ich höre das leider immer wieder, dass so viele große Interessenskonflikte da sind, die wirtschaftsbedingt uns einen Strom vorgeben, aber eigentlich nicht unbedingt der Weg in die Gesundheit ist. Auf der anderen Seite ist es ja immer noch, wir Fische schwimmen ja mit. Also freiwillig. Ja. Ich sage jetzt mal, nur schon der Konsum von Zuckerprodukten im Übermaß sind ja wir die Fische, die da mitschwimmen und das machen und genießen.
Ja.
Also ist es ja eigentlich nicht der Strom das Problem, sondern unsere Erkenntnisse als Information, also unsere Deinformation, dass wir hier mitschwimmen statt gegenschwimmen.
Das ist richtig, nicht wahr? Die Menschen haben gehört und meinen, dass Cholesterin die Arteriosklerose macht. Dabei sind die häufigen hohen Zuckerspiegel nach den Mahlzeiten durch Weißmehlprodukte und Zuckerspeisen und sie sind die Ursache, weil sie die Innenschicht der Gefäße, das Endothel, beschädigen und auch die hohen Salzkonzentrationen. Sie versalzen, verzuckern rein chemisch diese Schicht und diese Schicht, die kontrolliert und steuert den ganzen Gefäßaufbau. Und wenn dieses Endothel beschädigt wird durch diese Speisen, dann entsteht, wie man heute sagt, eine endotheliale Dysfunktion. Und das Endothel bewirkt, dass die Gefäßwände Kollagenfasern einlagern, sich verhärten, dass die Muskulatur zurückgeht. Und dann entsteht dadurch der Bluthochdruck und mit der Zeit die Arteriosklerose. Das ist ein Beispiel einer typischen Fehlinformation, weil eben die neuen Kenntnissen, die durch Schulmedizinisch sein müssten, nicht aufgenommen wurden. Wenn man an die Kongressvorbildungen geht, wird eigentlich immer dasselbe, hört man immer dasselbe, es wird immer nur von den Medikamenten erzählt und diese Dinge kommen nicht vor. Darum lernen die Ärzte diese Kenntnisse nicht, wenn sie nicht selber nachforschen.
Aber wenn ich dieses Thema Cholesterinschwindel so bezeichnen würde, meinst du, dass das noch nicht beim Volk angekommen ist, dass das die Wahrheit ein bisschen anders ist, als gesagt wird? Oder ist es nicht einfach eine Ignoranz des Volkes, von uns Konsumenten, zu sagen, nö, ich will jetzt nicht darauf verzichten, das ist es mir wert?
Also was ich beobachte, ist das auch bei den Ärzten im Allgemeinen noch nicht angekommen. Das ist einfach dass eben LDL, hohes LDL, Cholesterin mit vermehrten Herzinfarkten statistisch assoziiert ist, wird als Ursache genommen. Dabei ist das nur ein Begleitphänomen. Und das LDL-Cholesterin, das das Wichtigste ist für die Versorgung des Körpers, dieses Cholesterin ist nur schädlich, wenn es ranzig ist. Das heißt, wenn durch die allgemein verbreitete Fehlernährung oxidativer Stress im Körper vorhanden ist, der es ranzig macht. Und dann wird es an den Stellen höherer Stromungsgeschwindigkeit als Fatty Streaks, als Fettstreifen, eingelagert. Und diese Fettstreifen, weil sie eben oxidiert sind, können die Makrophagen, die Fresszellen, nicht fressen, die können das nicht abbauen. Und so ist das eine, gehört das zu Beginn der Arteriosklerose. Hm. Der wichtigere Vorgang ist aber die Einlagerung von Stoffwechselschlacken in das Zwischenzellgewebe im ganzen Körper und auch in die Gefäßwände. Dort beginnt die Arteriosklerose. Und da kann man eben nur mit einer Diät dagegen angehen, welche den Stoffwechsel von dieser Überlastung mit sinnlosen Nahrungsstoffen befreit, sodass er eben diese Stoffwechselschlacken rechtzeitig ausscheiden kann.
Du hast so eine schöne Geschichte über oxidative Fette erzählt. Da hatte ich mal einen norwegischen Arzt da und dem habe ich gesagt, ja, aber dieses Lebertran, das ist ja echt eklig. Und da hat er mir gesagt, nee, Lebertran schmeckt super gut. Nur hatten wir 20, 30 Jahre lang das Ranzige nach Deutschland und die Schweiz verkauft.
Ja, es ist sicher besser, Leinöl zu nehmen als Lebertran, besonders heute mit der Vergiftung der Meere.
Ja. Aber Fasten ist ja auch so ein Thema, wo ja eigentlich in der Evolution des Menschen gang und gäbe war. Innerhalb von Fastenzeit, wo er keine Nahrungsmittel gefunden hat, haben wir immer wieder natürlich gefastet. Aber heute ist ja das auch sehr selten ein Thema. Und nur bei wenigen Medizinern wird das angeordnet.
Ja, es gibt aber sehr viele schöne Untersuchungen über das Fasten. Wenn man ein rein kalorisches Fasten macht, wo man nur noch Tee trinkt, dann gibt es positive Reaktionen unter Umständen, solange man fastet. Wenn man dann wieder wie vorher weiter ist, ist alles wieder beim Alten. Zum Beispiel eine rheumatoide Arthritis geht dann im gleichen Maß wieder los, weil der Stoffwechsel sich durch das Fasten nicht ändert. Entscheidend ist deshalb, dass man eben nicht einfach Tee fastet, sondern mit biologisch gezogenem Obst und Gemüse, Frischsäfte und Pflanzenmilch nimmt. Und dann beginnt eine massive Ausschwemmungs- und Entschlackungsarbeit des Körpers, die eindrücklich ist zu lieben und zu beobachten.
Also auch da wieder, es wäre sinnvoll, zur Quelle zurückzugehen und sich zu überlegen, was hat uns 2000, 3000 Jahre lang gut getan? Und wie kurz ist dieser Zyklus, wo wir jetzt im Wohlstand sind, wo wir genügend Lebensmittel haben und nicht mehr fasten? Also da konnte sich ja die Evolution unseres Körpers ja kaum daran gewöhnen. Ja. Dann wäre die Quelle auch wieder mal zwischendurch fasten. Ja. Ich überlege mir noch, die ganzen vielen Informationsquellen, die uns eigentlich heute durchfluten mit Informationen, die nehmen ja uns auch von unserer geistigen Entwicklung immer mehr von der Quelle weg, oder?
Ja.
Da sehe ich aber auch dieses Zitat vom Konfuzius sehr passend.
Ja.
Zur Ruhe kommen, Meditationen zu machen. Und
ja, also ich denke, du sprichst die Quelle des Menschen in seinem Inneren an, nicht wahr? Es ist interessant zu beobachten, wie eigentlich Menschen, die schüchtern sind, in sich gekehrt, introvertiert sind, eigentlich einen inneren Reichtum, eine solche Quelle entwickeln. Und Menschen, die es mehr extrovertiert sind, viel weniger. Und es ist sehr wertvoll, wenn man eben diese Introvertiertheit auch pflegt. Was eben Konfuzius sagte, dann schaue in dich selbst, wenn du einen Unwürdigen siehst, statt dass du ihn einfach verurteilst.
Ja, ich nehme an, der spiegelt ja auch wieder etwas. Sonst würde man es ja gar nicht wahrnehmen, wenn man den Schatten des anderen bei sich selber letztendlich wieder erkennt.
Ja, das ist manchmal das Schwierigste.
Ja, eine große Übung. Mhm. Nun, ich habe manchmal auch das Gefühl, bei Abstimmungen in der Schweiz, ich sei im falschen Film. Denn ich schwimme nie mit dem Strom, es ist irgendwie komisch. Ja. Ich würde mir es ja mehr wünschen, dass ich mit dem Strom schwimmen könnte, aber irgendwie, wenn ich mir Sachen überlege, ich liege immer falsch. Und das ist eine kleine Anekdote, wird ja auch nicht anders gehen, oder?
Das ist ein großes Thema eigentlich, weil beim Abstimmen stimmt man ja oder nein. Das heißt, es ist ein Willensakt. Und es ist ganz wichtig zu erkennen, dass der Wille nicht frei ist. Der Wille entsteht nicht in der Regel nicht durch logische Überlegungen, sondern entsteht durch unbewusste Wege und Gefühle und durch Triebe. Und er entsteht durch Beeinflussung von außen, durch das Massenphänomen der Massengedanken und entsteht auch durch Empfindungen, Gefühle und Erinnerungen der Ahnenreihe, die Millionen Jahre zurückgeht, die fast unheimlich ist, wenn man sich das vorstellt. All das ist in unserem Unbewussten vorhanden und aus dem heraus kommt, was wir Ja oder Nein ankreuzen. Und wenn wir eigentlich einen freien Willen bekommen möchten, dann müssen wir ganz fest da hineinschauen. Wir müssen schauen, wie sieht es in unserem Unbewussten aus? Wie war es mit den Vorfahren? Und damit wir ein Denken entwickeln können, welches unabhängig wird von dem, was eben in der Masse vorgegeben wird. Und das ist ein ganz wichtiger, aber sehr lohnender Weg, eigentlich eine Lebensaufgabe, bis man ganz alt ist, das zu lernen.
Danke ganz herzlich, lieber Dr. Andreas Bircher.
Danke auch.
Danke für diese philosophische Betrachtungsweise und diese Erkenntnisse. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich finde dieses Zitat in vielen Konstellationen des Lebens sehr, sehr treffend. Und ich halte mir das immer wieder vor Augen, wo die Quelle ist und versuche ein bisschen den Weg dorthin zu schwimmen oder zu gehen. Aber man muss sich immer wieder hinterfragen, ob das Massenverhalten des Stroms wirklich das Richtige ist für mich persönlich. Und dass diese Überlegung und diese Anregung wollte mir heute in dieser Sendung Ihnen einfach vermitteln. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal, auf Wiedersehen miteinander.